Radio Spotting. 13 Autorinnen und Autoren, 13 Geschichten, 13 Orte, 13 Radiosender, 13 Wochen on Air. Radio Spotting ist Kunst im öffentlichen Raum und verbindet Literatur und Radiokunst mit der Kultur und Architektur der Stadt Linz. 13 renommierte Autorinnen und Autoren haben Geschichten und Texte zu bestimmten Orten in der Stadt verfasst, die den Stadtraum, seine Geschichte, Soziologie und Poesie literarisch aufnehmen. 13 Radiostationen sind an den bestimmten Orten in der Stadt Linz eingerichtet und strahlen akustische Werke mit begrenzter Reichweite auf einer gemeinsamen Radiofrequenz aus. Mit Hilfe eines Radioempfängers und der literarischen Texte haben Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, diese Orte zu erforschen und das Nicht-Sichtbare dahinter zu entdecken. Zu Fuß, am Fahrrad oder im Auto. So wird das Stadtbild feinfühlig aufgebrochen. Die Schauplätze der Geschichten erlangen neue Bedeutung und verdichten sich zu einem radiophonen Stadtplan. Auf diese Weise wird ein außergewöhnlicher und sinnreicher Zugang zu verborgenen Bereichen und abwechslungsreichen Geschichten geboten.
Hallo zur Sendung Radio Spotting. Mein Name ist Bernd Karnebitter und zusammen mit meinem Kollegen Clemens Bichler werden wir in dieser projektbegleitenden Sendereihe jeweils eine Autorin bzw. einen Autoren von Radio Spotting zu einer Lesung und zu einem anschließenden Gespräch einladen. Bevor unser heutiger Gast mit der Lesung beginnt, wird dieser im folgenden Beitrag kurz vorgestellt.
Adelheid Daimin. Die im oberösterreichischen Altheim geborene Adelheid Daimin lebt als Schriftstellerin in Wels. Sie schreibt Literatur für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zuletzt erschienen die Publikationen Buttermesser durch Herz und Blitzrosa Glamour sowie die Bilderbücher Zum Kuckuck mit den Eiern und Wir und das neue Tier. Adelheid Daimin erhielt viele Literaturpreise, zuletzt den österreichischen Jugendbuchpreis für den Roman Spezialeinheit Keiner, den Jugendliteraturpreis des Landes Steiermark, den ersten Preis beim Feldkircher Lyrikpreis und war 2006 für den internationalen Christian Andersen Preis nominiert.
Weiter oben unten am Wasser. Ich besuche meinen Sohn, der im ersten Stock des cinematografischen Gebäudes wohnt. Die Häuserzeile gegenüber in Urfa erinnert mich ein wenig an die schmale venezianische Insel La Giudecca und auch herüben an der oberen Donaulände habe ich eigenartig grenzüberschreitende Empfindungen. Neben der Eingangstür steht ein kleiner Tisch, an dem Georg, der Besitzer und Kinobetreiber, in seinem schwarz-weißen Stummfilmanzug mit der unauslöschlichen Fliege am zugeknöpften Hals sitzt, immer der perfekte englische Gentleman, und als solcher der unverzichtbarste Teil seines filmischen Inventars. Wir wechseln ein paar höfliche Worte und schminken uns dazu aus dem Off, klavierbegleitet, Bastakiten gleich auf dasselbe Lächeln seit dem Laufenlernen der Bilder. Als ich an die Tür klopfe, kratzt mir schon der Hund seine Erwartung entgegen, springt mir beim Eintreten ins Gesicht und fordert mit treuhartem Blick den gewohnten Knochen aus meiner Tasche ein. Das Fenster ist weit offen, es lässt mich direkt in die Donauströmung fallen, ein selten schöner Untergang im Wasser empfängt mich neben der schleckenden Tierschnauze, feucht-kalt und ich stehe unschlüssig da inmitten dieser vierbeinig entfachten Nervosität und dem trägen Gewoge des Wellenausschnitts im Fenster geviert. Draußen winselt der eindeutig schwarze Hund von Georg und will auch hereingelassen werden. Während das Haus mit gesteigerten Bällen zugedröhnt wird, legt mein Sohn Musik auf, um durch zungenbrecherischen Hip-Hop sowas wie einen Retourgang zwischen Tier- und Menschenwelt zu schalten. Gleichzeitig zieht zwei Stockwerke tiefer ein Transportschiff den Fluss hinunter. Ich sehe die glatt verpackte Fracht als Schmuggelgut ins Donaudelta münden, sehe an den Kabinenfenstern grau-gelbe Gardinen eine Intimität schützen, die Festlands auf leicht zappbaren Fernsehkanälen ins Weiß, Waschbare und Durchsichtige verraten wird. Sehe zwei Fahrräder und ein Kleinauto als Mitbringsel für Balkanausflüge an Deck stehen. Sehe eine nationale Fahne im Wind flattern und frage ins Zimmer dunkle, ob wir nicht die Donau entlang bis zum Lentus gehen und dort in der späten Sonne noch einen Kaffee trinken wollen. Direkt gegenüber vom Haus führt eine Stiege ans fließende Wasser Der Hund kriegt freies Geleit mit loser Leine und schnüffelt an allen gelb-grün vergammelten Grasresten, die hier und da aus einem Vasen noch ihre Halme hochkriegen, zu einer schwachbrüstigen Demonstration von Natur. Aludosen, Plastikgeknitter und halb kindervolle Kondome liegen herum. An den Wänden zur Straße hinauf bahnen sich Graffitis ihren senkrecht gesprühten Weg in die streunende Wahrnehmung. Und je nach Lichteinfall und Aufmerksamkeit fallen dem Spaziergänger entweder knappe Botschaften ins Auge oder nur das Form- und Farbenspiel der nächtlichen Schwärmer. Im Gleichschritt dazu singt uns der parallel dahingleitende Flusstransporter sein ewiges Lied. Jedes Schiff eine geheime Fracht, inmitten Kajüten, langes Deck, darauf Sand oder Kohle, unter Planen 5 Tonnen Äpfel unter Glas, Zitronen und Nüsse vielleicht, am Mast eine Fahne, rumänisch, bulgarisch, der Link in den Balkan, wo Linden aufblühen, in Ruse vor Anker gelegen, den noch schaukelnden Schritt festländisch verwogen, am Gleichstrom der Bäume Holz zugeladen, Ziegel und Scherben und Passagiere in Liegestuhlhaltung, ihre Körper auf Halbmast unter den Brücken, ihr Umfang geschmälert an den Karpaten, wird erst wieder füllig im Delta. Ein Gedärm, die Kanäle, Mineralwasserflaschen aus Linz, ein Fest für die Flutung, Krone der Schöpfung, Besatzung gelöscht und bulgarische Hochzeit. Der Pianist greift in die Fahrt voraus, Rattenschwänze heben den Graustich auf Fotos ins große Manöver. Im Zickzacklauf der Hund ist glücklich mit allem, rennt sich die Pfoten satt am gepflasterten Weg, ihn kümmern nur seine 4 Beine, pisst dort und da gegen Steine und wirft hin und wieder aus prüfenden Augenwinkeln einen Scannerblick auf uns Nachzügler zurück. Sein fröhlicher Vorsprung lässt ihn deshalb nicht hören, was wir gerade erinnern. Zu Silvester nämlich, als er allein in der Wohnung war und die ganze Stadt an Feuerwerkskörpern und explodierenden Knallern ihr Gesicht zu verlieren drohte, da läuteten seine Hundeohren solchen Alarm, dass er nicht mehr aus noch ein wusste und erst anfing, gegen die Tür zu rennen, dann anfing, den Fensterrahmen Splitter für Splitter herauszubeißen, um dem Krachen nach draußen zu entfliehen. Aber als es nicht aufhörte, rundum zu donnern und auch niemand kam, ihn vor dem Inferno und seiner eigenen Panik zu retten, füllte sich sein Magen weiter mit den Holzspänen aus verschlossenen Zimmeröffnungen und er fraß die ganze sprühende Linzer Neujahrsnacht so lange in seine aufgeregten Därme, bis ihm zum Kotzen schlecht wurde und die sperrigen Schiefern in einer bleichgelben Breisoße endlich aus ihm herausgekotzt waren. Die Kellnerin im Lentus bringt neben den Cafés auch noch eine Gratisschale Wasser für den Hund. Als wir nach Hause zurückkommen und ich an der Windschutzscheibe einen Strafzettel finde, weil ich auf dem Behindertenparkplatz stehe, sitzt Georg nicht mehr an seinem luftigen Tisch. Wir treffen ihn oben im Büro, wo er sein nächstes Programm zum 15-jährigen Jubiläum des Cinematographen ausarbeitet. Auch Leni Riefenstahl wird in diesem Rahmen bei ihm auftreten und ihren Triumph des Willens zum Besten geben lassen. Der Hund meines Sohnes und der von Georg schauen sich tief in die Augen und wir vermuten, dass sie gerade zwischen 2 Seufzern und Blinzlern einen Deal geschlossen haben, den sie beim nächsten Silvesterspektakel ohne das geringste Wimpernzucken auch einhalten werden. Unserer Vermutung zufolge heißt die Übereinkunft aus der Stummfilmsprache übersetzt so viel wie: Wir lassen uns durch kein Reich der Welt mehr kleinkriegen und käme es auch noch so lautstark, wie es sollte und wollte und könnte daher. Doch, ich habe einen Knochen mitgebracht, tief in meiner Tasche, unter dem Reisepass und den Taschentüchern und den Zigarren vergraben. Jetzt, am Ende des Tages, kriegst du ihn. Es sprüht und rast so schnell vorbei, dass von ihm nur ein quirlig sprudelnder Wasserstreifen bleibt, der in den nächsten Sekunden links und rechts auf unseren Wangen als Kriegsbemalung eines aussterbenden Indianerstammes ganz kurz aufleuchtend und gleich wieder zerrinnend zu sehen sein wird.
Radio Spotting.
Ich begrüße recht herzlich Adelheid Daimen bei uns im Studio. Hallo.
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 Durchs Interview führen Clemens Bichler und Bernd Kranebitter Adelheid, du hast den Cinematograf als deinen Schauplatz für die Geschichte ausgewählt. Der ist dir etwas entlegen vom Zentrum von Linz entfernt und mitten in dem Rotlichtmilieu eingebettet und ist ja quasi ein Lichtblick für Leute, die nicht wegen käuflicher Liebe dort sind, sondern um gute alte Schwarz-Weiß-Filme zu sehen. Jetzt als du den Text verfasst hast und geschrieben hast, wie bist du denn auf die Auswahl des Ortes gekommen?
Ja, ich habe den Ort aus familiären Gründen ausgewählt, weil mein Sohn dort gewohnt hat, mal so ein Jahr oder eineinhalb Jahre. Und ja, das Rotlichtmilieu habe ich ausgespart. Ich habe sogar irgendwie ja, das ganze Kinogeschehen eigentlich ausgespart. Ich habe den Ort eigentlich so beschrieben, wie ich ihn empfunden habe bei meinen Besuchen dort.
Das heißt, der Text ist autobiografisch?
Ja, der ist eigentlich sehr autobiografisch, ja.
Die beiden Charaktere in der Geschichte sind also du und dein Sohn, der damals wie alt war?
So 23.
Und der hat über dem Cinematograph, eigentlich über dem Kino, die Wohnung gehabt.
Genau, der hat am ersten Stock gewohnt und die zweite Hauptperson, Person nicht, aber zweite Hauptfigur, ist der Hund natürlich, der Hund.
Und den Kinobetreiber nicht zu vergessen.
Ja, den Kinobetreiber, ja, genau.
In Bezug darauf, dass die Geschichten nun ausgeschrieben werden, um eine musikalische Interpretation zu erfahren, inwieweit ist Rhythmik für dich beim Schreiben wichtig? Oder gibt es ein musikalisches Moment, das dich darin beeinflusst?
Ja, für mich ist es generell wichtig, dass Texte musikalisch sind, dass sie klingen, dass sie stimmig sind. Ja. Und das merkt man dann, glaube ich, am besten, wenn man sie laut liest. Kann man das immer überprüfen. Und ja, es war irgendwie schon reizvoll für mich, als ich gehört habe, dass das dann von Musikern auch vertont wird, obwohl grundsätzlich für mich ein Text für sich alleine schon die Musikalität beinhalten soll, die er braucht. Aber trotzdem ja, wird das jetzt spannend, was da noch dazukommt sozusagen.
Ich beziehe mich jetzt nochmal auf den Ort. Warum hast du eigentlich das Rotlichtmilieu ausgespart aus der Geschichte?
Ja, ich habe mir eigentlich überlegt, dass ich es noch hineinbringe, aber dann war das irgendwie so kompakt, ja, diese Geschichte, dass das irgendwie nicht gepasst hat. Ich hätte vielleicht erwähnen können, dass man manchmal die Klingeln hört, wenn da auf die Namenglocken gedrückt wird von den Kunden. Aber und auch wegen der Länge natürlich. Also ich wollte es ja auch nicht allzu lang machen, dann die Geschichte. Und es war für mich so eigentlich stimmig, ja. Man kann das dann, wenn man hingeht und sich das anschaut, sieht man ja das Rotlichtgebäude.
Du lebst ja nicht in Linz, sondern in Wels. Welche Bedeutung hat denn der Cinematograph für dich in Linz?
Für mich ist das ein zentraler Ort gewesen, weil Linz für mich so nur so punktuell besteht eigentlich aus verschiedenen Orten, die ich so kenne, das Phoenix-Theater und das Lentus und die Landstraße. Und am häufigsten war ich eben dort an der oberen Donaulände beim Cinematographen und für mich war das total zentral. Und es ist aber auch zentral, wenn man geht 10 Minuten zu Fuß da an der Donau bis zum Lentus.
Gibt es persönliche Anekdoten über den Besitzer, den du ja kennengelernt hast?
Ja, ich weiß nur, also er ist so ein englischer Gentleman irgendwie, ja. Und ich weiß nur, er hat mir mal erzählt, er fährt jeden Sommer in die Steiermark, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Bahnstrecke heißt. Ich glaube, da gibt es so eine kleine alte,
diese Nostalgiestrecke, oder?
Genau. Ja. Und da spielt er jeden Sommer, ich weiß nicht, 1 oder 2 Monate ist er dort Schaffner. Das ist so ein Traum von ihm, ja. Das hat er mir erzählt im Sommer einmal. Er hat gesagt, er ist jetzt nicht da, weil er dort Schaffner gibt in diesem Zug.
Dein Text drückt ja eine sehr akustisch belebte Stimmung aus. Der Projektor rattert, der Hund bellt, Feuerwerkskörper knallen, die Donau rauscht. Du hast sogar ein Gedicht eingebaut, das von einem Schiff tönt, das die Donau flussabwärts fährt. Inwiefern hast du dir überlegt, dass du die Komponisten in ihrer musikalischen Interpretation damit inspirierst?
Nein, ich habe da nicht wirklich dauernd dran gedacht, dass das jetzt vertont wird und so. Also ich schreibe wahrscheinlich überhaupt so lautmalerisch. Und vielleicht habe ich nur das Gedicht von diesem Donnerschiff schon eher bewusster eingebaut im Hinblick auf die Vertonung, weil ich mir gedacht habe, das ist für einen Musiker vielleicht schön, so Und das Gedicht ist ja entstanden nach einer Donauschifffahrt ans Schwarze Meer. Und ich liebe überhaupt diese Schiffe auf der Donau.
Wie ist denn dein Bezug zur Musik generell? Schreibst du mit Musik?
Nein, ich schreibe nicht mehr mit Musik. Früher war immer Musik im Haus und jetzt bin ich froh, wenn es eher ruhig ist. Aber ich denke mich, dass das musikalische Schreiben sehr wichtig ist und ich muss das dann auch immer laut lesen, um zu hören, dass das stimmig ist, dass es klingt. Und ich bin aufgewachsen mit Hardcore und Punk. Ich bin aufgewachsen. Ich habe meine zweite Jugend da praktisch erlebt, als meine Kinder pubertierend waren und mein Sohn eben da im Haus mit seinen Freunden geprobt hat. Und es war immer laut und ich habe das damals, ja, es war oft anstrengend, aber jetzt merke ich im Nachhinein, wenn ich so Punk oder Hardcore höre, dass ich das richtig im Blut habe.
In diesem Sinne, danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Adelheid Daimen, dass du bei uns im Studio warst.
Ja, ich danke für die Einladung hauptsächlich zu diesem Projekt, das ich sehr schön finde.
Radio Spotting. Literatur trifft auf Soundart. Radio an 13 Orten in Linz, an der schönen Donau. Komponisten und experimentelle Musiker gestalten einen radiophonen Stadtplan. Deadline für die Einreichung der akustischen Werke ist der 26. Juli 2009. www.radiospotting.net